Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Nirgends strapaziert sich der Mensch so sehr wie bei der Jagd nach Erholung, wusste schon Lawrence Stern, der Autor des Romans des 18. Jahrhunderts, Tristram Shandy. Dementsprechend wollen wir heute die Strapazen bei der Jagd auf lesenswerte Urlaubslektüre lindern.
Ja, und wir reisen dabei, ohne den Ort zu verlassen, unter anderem auf eine kleine kroatische Insel, nach Lissabon und ins Nimmerland. Schönen guten Abend.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Einen Sommer wie immer, das will Mara. Die Schriftstellerin kommt seit 10 Jahren auf die kleine kroatische Insel, deren Namen nicht verraten wird, deren Schönheit aber unbestreitbar ist. Aus allen Ritzen duftet der Thymian, die Küste ist zerklüftet und birgt geheime Strände und ab und zu weht ein eigensinniger Wind. Deborah, kalt und zehrend. Doch dieser Sommer ist nicht wie immer. Statt Urlaubsstimmung kommt nur ein seltsamer Fremder bei Mara an, mit einem Grinsen auf den Lippen und einem Fisch in der Hand. Mara ist nicht begeistert, vorerst. Bora, eine Geschichte vom Wind, heißt der neue Roman der Österreicherin Ruth Zerha. Direkt aus Wien zugeschaltet, spricht sie jetzt darüber mit den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Ruth Zerha.
Guten Abend.
Eigentlich könnte ja alles ganz gut sein. Ne? Eine wunderschöne Insel, die sich wie ein Zuhause anfühlt und es auch ist. Menschen, die Mara seit Jahren kennt, mit denen sie dort Zeit verbringt. Aber dann plötzlich dieses Gefühl, dass da irgendwas falsch ist, verschoben ist. Dieses Unvermögen, das Schöne auch genießen zu können. Grundsätzlich stelle ich mir das Entwickeln so einer Stimmung in einem Buch furchtbar und furchtbar schwer vor. Ist es, beziehungsweise war es das für Sie?
Nein, gar nicht. Anfänge sind für mich leicht und ich schreibe sie sehr gerne. Ich schreibe sehr ungeplant am Anfang meiner Bücher. Ich lasse mich auf eine Idee ein, auf eine Stimmung, die mich inspiriert und schreibe mal los und lasse mich dann von den Figuren, die einfach sehr spontan auftauchen, in die Geschichte hineinführen.
Wie war das, als Sie gesagt haben, ich setze mich jetzt hin und schreibe diese Geschichte über diese Insel, über diesen Wind und über diese Frau?
Der ursprüngliche Plan ist einige Jahre alt und war eigentlich so, dass ich wieder Erzählungen schreiben wollte nach meinem zweiten Roman. Ich habe ja als erstes Buch Erzählungen veröffentlicht und habe geplant, für verschiedene Windphänomene in Europa, den Meltemi, den Mistral, die Bora, Scirocco etc., jeweils eine Erzählung zu schreiben, die sich von diesem Wind inspirieren lässt. Und dann ist es aber so gewesen, dass mich die Bora zu den Erinnerungen an meine Zeit auf dieser Insel gebracht hat, so stark, dass ich da hängen geblieben bin.
Diese Insel wird nicht nur von Touristen besucht und nicht nur so von Menschen wie Mara oder zum Beispiel Harry, der Bildhauer ist und dort auch seine Sommer verbringt, sondern dort kommen auch regelmäßig Menschen hin, die mal Jahrzehnte vorher emigriert sind, also die Insel verlassen haben, zu Tetos Zeiten beispielsweise, Anfang der 60er des vergangenen Jahrhunderts und so lernen wir auch Andrei, den zweiten Protagonisten, einen Mann, einen Fotografen kennen und dessen Geschichte. Und dessen Familie und auch viele andere Kroaten kehren regelmäßig einmal pro Jahr im Sommer zu einem besonderen Feiertag, dem Feiertag der Emigranten, zurück auf die Insel, um dort ihre Wurzeln zu feiern, ihre Traditionen, ihr Zuhause. Ich habe danach gesucht im Internet, habe nicht sehr viel gefunden. Wie haben Sie die Fakten bekommen? Haben Sie es so gemacht wie Mara und sind zu den Menschen hingegangen und haben sie einfach ausgequetscht und gefragt, wie war das?
Ja, also ich habe diese Geschichte sehr schnell einmal mitbekommen, wie ich angefangen habe, auf die Insel zu fahren. Das war vor etwa 12 Jahren. Ich war im Juli dort und da sind eben all diese emigrierten Inselbewohner da. Und ich habe einerseits mit den Leuten auf der Insel selbst gesprochen, aber auch Kontakt geknüpft zu den Menschen in Hoboken. Mhm. Die haben dort zwei Social Clubs, die haben eine Webseite und war dann tatsächlich auch im Herbst 2013 in Hoboken. Und wurde dort sehr herzlich empfangen und die haben mich dann in Hoboken herumgeführt, haben mir all die Plätze gezeigt. Ich habe Unmengen Fragen gestellt. Wir waren dort dann in den Social Clubs und ich habe dort tatsächlich all diese alten Männer getroffen, die teilweise wirklich noch selber in den Ruderbooten saßen und geflüchtet sind damals. Und das war sehr, sehr spannend.
Hoboken in...
Hat mich sehr berührt.
Ja, Hoboken in New Jersey in den USA, wohin auch Andrés Familie geflohen ist. André, 44 Jahre alt im Buch, ist dort zur Welt gekommen. Er fühlt sich weder als US-Amerikaner noch als Kroate so richtig. Also er lebt in einer Erinnerungswelt seiner Familie, seiner Eltern und er kennt die Insel, er ist dort schon gewesen und er weiß es aus Erzählungen, wie es dort ist, aber er ist einfach mal in den Staaten zur Welt gekommen und dort aufgewachsen. Bin ich zu dreist, wenn ich da eine gedankliche Brücke schlage zu den Konflikten vieler anderer neuer Generationen, Kinder von emigrierten Menschen, egal in welchem Land sie sich befinden?
Ja, ich wollte, dass das in Sie gar nicht zu dreist. Genau das wollte ich erzählen. Ja, das hat mich interessiert. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, weil ich das eben auch mitbekommen habe in meinen Gesprächen mit den Leuten, dass es da eben selbst in ein und derselben Familie, so wie es bei dem André ja ist, Kinder gibt, die noch dort geboren sind, andere, die schon drüben geboren sind und dass das einfach einen gewaltigen Unterschied macht und dass Emigration, speziell unfreiwillige Emigration, wie es ja hier der Fall war, immer sowas produziert, ne? So einen Aspekt der Heimatlosigkeit und dass man einfach nie weiß eigentlich, wo man hingehört.
Der André und Mara treffen aufeinander. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Es ist aufreibend, wunderschön, explosiv, seltsam. Also da begegnen sich zwei Menschen, die sich die mehr fühlen, als sie sich erzählen anfangs und sich sehr nah sind. Neben dieser Warmherzigkeit oder fast liebevollen Art, das zu beschreiben, wie die beiden miteinander umgehen, bin ich beeindruckt von ihrer Schilderung der Natur. Wie es riecht, wie es klingt, wie es windet. Das ist ganz wundervoll. Ich weiß aber, dass manche Leute sagen würden, das hält auf, ihre Naturbeschreibungen. Wie sehen Sie das?
Also die Insel ist die dritte Protagonistin eigentlich, wenn man so will, Hauptfigur. Das mal vorn weggeschickt und mich hat einfach so sehr fasziniert, wie ich auf diese Insel gekommen bin, dass es in solcher Nähe eigentlich zu meiner Heimat, zu meiner sehr urbanen, mitteleuropäischen Heimat, so einen Ort gibt, der so fern der Welt ist und ein Aspekt von diesem fern der Welt sein ist, dass die Natur das Leben dort so bestimmt, so sehr bestimmt. Allen voran natürlich der Wind, ja, der die Menschen beeinflusst in ihrer Stimmung, aber auch einfach das alltägliche Leben, ne? Wenn die Bora zu stark ist, man kommt nicht mehr von der Insel weg, man kommt nicht mehr hin, aber eben auch Temperatur, Geruch, Stein, Fels, Wein, Erde, das Meer, das ist bestimmt einfach das Leben der Menschen dort. Und das tritt ja so sehr in den Hintergrund sonst. Ja. Und deswegen war mir das ganz wichtig, dem viel Raum zu geben.
Werden Sie wieder auf die Insel gehen?
Ja, am Samstag.
Wie schön.
Ja.
Wie schön. Das freut mich für Sie. Wir können Ihnen folgen, indem wir Ihr Buch lesen. Bora, eine Geschichte vom Wind von Ruth Serha, erschien in der Frankfurter Verlagsanstalt. Das Buch hat 254 Seiten. Sie können es erwerben als Hardcover für knapp 20 Euro, es aber auch digital lesen für knapp 15 Euro. Und ich danke Ihnen herzlich für Buch und Gespräch.
Gerne.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
An dieser Stelle empfehlen wir Ihnen in jeder Sendung Hörbuch- und Hörspielproduktionen. Als Ausnahme von dieser Regel empfehlen wir Ihnen diesmal gleich mal einen ganzen Hörbuchladen. Er heißt Audiamo, war ursprünglich beheimatet in Wien. Seit Ende Mai 2015 gibt es ihn auch in Berlin, in einem Eckladen in der Florastraße in Berlin-Pankow. Und diesen Laden haben wir uns angesehen und dabei Filialleiterin Marie Scholz getroffen.
Flora-Kiez, hat einen netten Charme. Blumenladen, Schmuckladen, Tattoo-Studio, Spielzeugladen und jetzt auch noch ein Hörbuchladen.
Ja. Genau, also es ist wirklich sehr charmant in diesem Kiez. Es ist sehr eng alles, alle verstehen sich, alle kennen sich und das war, glaube ich, auch ausschlaggebend dafür, dass die Geschäftsführer Günter Rubik und Monika Röth sich für diese Straße hier entschieden haben. Für diese, auch eine nette Anbindung an alle öffentlichen Verkehrsmittel und dann noch der Charme, der hier herrscht. Das ist wirklich sehr, sehr nett.
Stöbern kann man hier in kleinen Holzschubern, die stehen in schwarzen Regalen, handgemacht.
Ja, von dem Vater von Monika Röth, einer der Geschäftsführer. Also wirklich liebevoll.
Ganz, ganz liebevoll. Und es stehen nicht nur so wie aus anderen Geschäften, Buchhandlungen oder Musik-CD-Läden bekannt, so ein Meter von A bis Z. Und da quetschen sich dann Bestseller oder Angebote, also ehemalige Bestseller, sondern wie viele Hörbücher und Hörspiele, also wie viel Produktion sehe ich hier gerade so um mich rum in diesen kleinen braunen Holzkästchen?
In den kleinen Kästchen befinden sich etwas über 5000 Hörbücher und Hörspiele. Also es ist schon auf 50 Quadratmetern haben wir den Platz auf jeden Fall gut genutzt.
Ja, und ich finde auch abseitiges wahrscheinlich. Ich habe gesehen im Schaufenster mehrsprachig oder fremdsprachig. Genau. Habe ich noch nie ein Auge drauf geworfen, außer ich wollte die Sprache lernen. Dann waren das aber eher Sprachschulen. Sie haben aber richtig ganz normale literarische Produktionen.
Ja, genau. Also wir haben sowohl als auch. Wir haben natürlich CDs, um die Sprache zu lernen, ganz klar. Aber auch wirkliche Produktionen, wie Sie gerade sagten, in verschiedenen Sprachen. In Italienisch, Französisch, Spanisch, ja, und natürlich Englisch, ist klar. Also Englisch ist ein sehr großer Markt und wir haben auch einige Titel.
Kommt man hier in den Laden und kann so ein bisschen um die Ecke laufen und gucken und stöbern und im Hintergrund läuft nicht Dudelmusik, sondern natürlich eine Lesung.
Ja.
Ist immer so.
Das ist immer so, das wäre ja Frevel, wenn hier was anderes laufen würde. Das ist ja schon wichtig.
Es ist ja jetzt Sommer, also Urlaubszeit, Ferienzeit und was könnten Sie uns denn jetzt empfehlen, was Ihnen richtig am Herzen liegt, wo Sie sagen, also gehen Sie nicht dran vorbei, auch wenn das Cover vielleicht komisch ist oder der Name abschreckt oder die Produktion so klein war, dass es davon gar nicht so viel gibt und die Werbung nicht doll war seitens des Verlages. Haben Sie für uns ein paar Sommertipps?
Also mir gefällt ja zurzeit gerade Neil Gaiman sehr gut. Der kommt so aus der Fantasy-Ecke. Es ist ein britischer Autor. Und ich habe gerade Der Ozean am Ende der Straße zu Ende gehört und das war ganz fantastisch. Da geht es um so einen kleinen Jungen, der wie so ein bisschen eine Parallelwelt verschluckt wird und durch Freunde gerettet wird und sich selber rettet. Und das war ganz wunderbar auch für Erwachsene. Und ja, das zum Beispiel. Dann habe ich letztens ein Lyrikband von Walt Whitman angehört mit einem Vorwort von Iggy Pop. Und Walt Whitman kennen Leute, die Breaking Bad mögen, die kennen auch den. Und das war auch sehr nett. Der war mal eine Zeit lang verboten und jetzt natürlich nicht mehr. Und das hat mir gut gefallen. Hört man, glaube ich, auch nicht oft.
Ist aber eine Lesung, richtig?
Das ist eine Lesung, genau.
Und während ich hier im Laden rumstromere, sind natürlich auch Kunden unterwegs. Und eine Dame hat sich ausgiebig zwischen den Regalen hin und her bewegt und mir auch des Öfteren zugelächelt. Ich habe sie jetzt einfach abgefangen. Guten Tag, wer sind Sie denn?
Ich heiße Dagmar Nellissen.
Dagmar, Sie haben einen Stapel Audiobücher in der Hand und die auch gerade eben gekauft, wie ich am Piepen im Hintergrund hören konnte, der Kasse. Wie hören Sie gern, hören Sie viel, hören Sie erst jetzt? Wie ist Ihr Verhältnis zu Hörspielen und Hörbüchern, bitte?
Ich habe als Kind immer ganz viel Hörbücher gehört und inzwischen habe ich 4 eigene Kinder, die, und das sind fast alles Kinderhörspiele und eins für meine Mutter. Und das verschenke ich jetzt alle. Aber ich habe gerne Hörspiele gehört. Im Moment komme ich nicht so richtig dazu.
Wie finden Sie das, dass Sie plötzlich einen Spezialladen haben dafür? Ich meine, Hörbücher gibt es auch in Buchläden oder im Internet. Plötzlich ist hier ein Laden, wo es nur so etwas gibt. Wie finden Sie das?
Ach, ich finde das schön, weil das so klein ist und man hier, glaube ich, viel besser beraten werden kann, wenn man was Spezielles sucht. Und außerdem haben sie so eigene Sachen, vielleicht nicht so viel Mainstream, wie die großen Buchhandlungen haben. Und ich finde kleine Läden eh schöner einfach, weil es hat eine andere Stimmung in kleinen Läden, ne? Und man hat mehr Kontakt zu den Leuten, die das verkaufen und man kauft da lieber als in so großen Läden.
Ja, gehe ich mit und da schreibe ich mit Blut. Ja, vielen Dank fürs Meinung äußern.
Dankeschön.
Und bis bald.
Ja, bis bald.
Man braucht nicht lange, um diesen kleinen Raum hier an der Ecke Dusecke-Straße, Flora-Straße zu durchschreiten. Man braucht aber, wenn man sich die Zeit nimmt, sehr, sehr lange, um die einzelnen kleinen Holzschuber durchwühlt zu haben. Und man wird wiederkommen und somit sehr viel Zeit hier verbringen, wenn man denn ein Herz für Hörbücher und Hörspiele hat. Das würde ich jedem wünschen, sich den Laden mal anzusehen. Bleibt mir nur noch übrig zu fragen, Filialleiterin Julia Scholz, was wünschen Sie sich denn? Also für die nächsten Jahre, also was soll passieren?
Passieren soll, dass Leute unseren Laden kennenlernen, das Personal auch ein bisschen kennenlernen, merken, dass da sehr viel Liebe drin steckt und dass wir, dass das Feuer ein bisschen für die Hörbücher brennt in uns allen und ja, dass wir das vielleicht auch teilen können, dass das ein bisschen überschlägt einfach.
Der Sonnenwächter ist der ebenso starke wie auch rätselhafte Titel des Romans, den du, Thomas, für die heutige Sendung mitgebracht hast. Der Autor heißt Charles Haldeman. Danke. Der Sonnenwächter ist in Amerika bereits, das weiß ich, 1963 erschienen, unmittelbar darauf in allen wichtigen europäischen Sprachen, aber jetzt erst auf Deutsch. Wie kann das sein?
Ja, er erscheint jetzt, weil der Metrolit Verlag ihn wieder entdeckt hat. Peter Graf, der Verleger von Metrolit, hat ja in den letzten Jahren mehrfach bewiesen, dass er quasi das Talent eines Schatzjägers der Literaturgeschichte besitzt. Ich erinnere nur an den famosen Roman Blutsbrüder von Ernst Haffner über eine Berliner Obdachlosenklicke. Angeblich hat es für diesen Roman jüngst sogar ein Angebot der Mad Men-Produzenten gegeben, die daraus eine Fernsehserie machen wollten. Also, warum der Sonnenwächter Mitte der 1960er Jahre nicht auf Deutsch erschienen ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Das geschieht auch im Nachwort des Romans. Zum einen beruht das Buch auf der Biografie eines Lyrikers, der sich 1954 in Heidelberg umgebracht hat. Charles Haldeman hatte ein Verhältnis mit der Witwe dieses Lyrikers. Er hat ihr das Buch gewidmet. Womöglich wollte er verhindern, dass das Buch auf Deutsch erscheint, weil das eine Debatte über die Lebens- und Todesumstände dieses Dichters provoziert hätte. Er wollte also diese Frau schützen. Andere Erklärung wäre, das Buch erzählt auf einer Ebene die Verfolgung der Roma, schildert die Zustände im KZ Auschwitz, schildert die Todesmärsche bei der Räumung des KZs. Das waren Themen, die damals in Deutschland noch gemieden wurden. Der Auschwitz-Prozess fand ja just erst zu dieser Zeit statt, also 1963 bis 65, und vielleicht hat das die deutschen Verleger der Zeit abgeschreckt.
Okay, das gibt schon eine Orientierung, aber vielleicht kannst du noch tiefer gehen. Was und wie erzählt der Roman denn?
Also die Hauptfigur heißt Stefan Brückmann. Er ist das Kind einer Deutschen und eines Roma. Wir lernen ihn kennen, wie er in den 1950er Jahren dabei ist, ein Tagebuch zu schreiben in Paris. In diesem Tagebuch hält er fest, was ihm im Laufe seines bisherigen Lebens geschehen ist. Als Kind, das mit den Roma in Europa umherzog, das dann, als die Nazis an die Macht kamen, wurde er dann von der Roma-Familie, wurde er seiner Roma-Familie entrissen und kam als Deutscher zweiter Klasse nach Berlin zur Familie seiner Mutter. Er fühlt sich aber weiterhin mehr bei den Roma zu Hause, findet einen Freund und über den eine neue Familie. Und er ist so unschuldig, so ahnungslos, dass als diese Familie deportiert wird, er quasi zufällig mit ins Lager kommt. Er wehrt sich nicht dagegen und dann beginnen all die entsetzlichen Passagen, die das Leben im KZ, es ist wohl das KZ Auschwitz, beschreiben.
Heißt das, man weiß es nicht genau?
Nein, man weiß nicht genau, dass es Auschwitz ist. Der Junge wendet eine Überlebensstrategie an, die darin besteht, dass das, was geschieht, umgedeutet wird. Mhm. Also er stellt sich das KZ als Kloster vor, in dem Mönche mit braunen Kutten das Sagen haben. Die Novizen bekommen den Schädel rasiert und so weiter und so weiter. Ich möchte das nicht im Detail erzählen, weil sonst auch der Eindruck entstehen könnte, das Buch ergeht sich in diesen Schilderungen. Das kommt alles vor. Aber wie Rohmaterial, also bruchstückhaft, das ist überhaupt die prägende Form des Buches, das Bruchstück, die kurze Episode, immer wieder wird was angerissen, wird nicht zu Ende erzählt, weil das Buch dann auf eine andere Zeitebene, in eine andere Geschichte springt. Ja. Im zweiten Teil des Romans dann ins Heidelberg der Nachkriegszeit, wo das erstickende Klima der Adenauer-Ära beschrieben wird. Die alten Nazis kehren zurück in die Ämter. Die Studenten haben vorerst noch nicht die Mittel zu einem Aufstand. Der kam ja erst dann ein Jahrzehnt später. Jetzt sind sie auf der Suche nach einem eigenen Leben in diesen Trümmern des Krieges.
Puh, okay. Klingt für mich nach hartem Stoff. Wir hatten für diese Sendung ein bisschen vereinbart, so unter der Hand, dass wir so Empfehlungen für den Sommer zusammentragen. Wie passt da dieses Buch rein? Ist das Urlaubslektüre?
Naja, ich verstehe unter Urlaub die Zeit, mal was zu lesen, zu dem man sonst nicht kommt. Und das ist dieses Buch unbedingt. Also es versetzt uns Lesende in den Moment, wo die deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg eben noch nicht erzählt ist, die Stücke noch nicht zusammenpassen, man eben noch nicht alles so genau weiß. Viele der Bücher, die in den letzten Jahren zum Krieg, zur Nazi-Herrschaft, zur Nachkriegszeit erschienen sind, erzählen aus einer abgesicherten Perspektive, können sich auf umfassende wissenschaftliche Forschung stützen, erzählen Biografien in einem großen, durchgehenden Bogen und das alles meist aus dritter und vierter Hand. Das Buch von Holdemann dagegen ist, weil es in einer größeren Nähe zum Krieg geschrieben ist und weil Holdemann offensichtlich sehr viele Gespräche mit Überlebenden geführt hat, noch vollkommen durchdrungen, noch erschüttert vom Krieg, vom Holocaust, von dem Leid, das Menschen einander angetan haben. Also Holdemann versucht auch nicht, Worte oder Bilder des Verstehens, des Tröstens oder des Erklärens zu finden. Und ich glaube auch deshalb eben diese Form, diese Ansammlung von Fragmenten. Da ist noch keine große durchgehende Erklärung, noch keine große durchgehende Geschichte möglich. Ja. Für mich ist dieser Roman das Gegenteil von Vergangenheitsbewältigung oder Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Er versetzt mich beim Lesen regelrecht in einen Zustand der Sprachlosigkeit. Und dass er das kann, zeigt, wie wichtig und wie literarisch gelungen dieser Roman ist.
Ja, Sonnenwächter heißt er, von Charles Haldeman. Übersetzt ins Deutsche von Uta Gourides und Eckbert Hörmann. Erschienen im Metrolit Verlag, hat 334 Seiten und kostet 25 Euro.
Jetzt habe ich ein Buch vor mir liegen, das ich wunderschön finde. Es ist klein, es ist fein und von der Autorin und der Illustratorin, das ist nämlich eine und dieselbe Person, ist mir besonders ein Buch in Erinnerung geblieben, nämlich Polymer, über die Verschmutzung unserer Meere, auch sehr schön illustriert und sehr lehrreich zusammengefasst. Jetzt erschien von ihr Lissabon, im Land am Rand, mit ihrer Geschichte über ihre Zeit in Portugal, in Lissabon und auch über die Geschichte von Lissabon. Natürlich illustriert, zweisprachig, Deutsch und Portugiesisch. Eine papiergewordene Liebeserklärung an eine Stadt, die ich persönlich nicht kenne. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie da ist, dass du da bist. Hallo, Alexandra Kloburg.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du hast dort in Lissabon gelebt. Wie äußert sich denn deine Sehnsucht, die sogenannte, ich spreche es garantiert falsch aus, Saudade?
Saudade ist eigentlich richtig.
Oh, schön.
Meine Saudade äußert sich so, ich lebe sehr gern in Berlin. Ich bin jetzt wieder seit 2,5 oder fast 3 Jahren da. Ich habe ein Jahr in Lissabon gelebt. Mhm. Aber besonders an nicht so sonnigen Tagen, wie wir sie momentan haben, kommt es schon mal gerne vor, dass man sich denkt, wieso um Himmels Willen bin ich weggezogen aus dieser Stadt, wo gefühlt in meiner Erinnerung jeden Tag die Sonne scheint, wo man gefühlt in einer Viertelstunde am Atlantik ist und wo man eigentlich morgens aus der Tür tritt und sich denkt, was für ein Glückspilz bin ich eigentlich, um in dieser Stadt leben zu dürfen.
Am Ende des Buchs klärst du auf, warum du die Stadt verlassen hast, nämlich aus wirtschaftlichen Gründen, so wie viele andere junge, gut ausgebildete Menschen, also Portugiesen auch. Als Kulturillustratorin, als Autorin konntest du dort nicht überleben. Deswegen musstest du eine Entscheidung treffen. Du hast aber auch eine Entscheidung getroffen, um dorthin zu gehen und beschreibst das zu Beginn im Buch als Schnapsidee.
Es war so, dass mein Freund gerne nach dem Studium nach Neuseeland gehen wollte und ich hatte schon mal in Istanbul gelebt, konnte mir aber nicht vorstellen, in einen Ort zu gehen, der so wahnsinnig weit weg ist. Und dann habe ich sozusagen versucht, ihn herumzukriegen, indem ich bessere oder andere Vorschläge gemacht habe, die ein bisschen näher sind. Und dann kam ich auf Lissabon, weil mir gesagt wurde, meine Mutter meinte zu mir nach Istanbul, was ich schweren Herzens wieder verlassen habe, Lissabon sei eine wahnsinnig schöne Stadt. Eigentlich meinte sie, es sei die schönste Stadt der Welt. Und es erinnert sie auch an Istanbul und in gewissem Sinn stimmt das tatsächlich auch. Leute, die die beiden Städte kennen, werden geografische und auch mentale Ähnlichkeiten feststellen. Dann habe ich ihm das vorgeschlagen und dann zählte er die Sonnenstunden und ich habe ihm einen Fado vorgespielt. Und innerhalb von 5 Minuten haben wir uns entschieden, dahin zu gehen.
Nicht Neuseeland, sondern tatsächlich
Lissabon.
Lissabon.
Und nachdem wir dann allen Leuten erzählten, dass wir da hinfahren, dachten wir, dass wir da hingehen werden, um zu leben für ein Jahr oder so, haben wir uns dann gedacht, vielleicht sollten wir mal hinfahren. Und als wir das erste Mal hinkamen, waren wir dann mit einem Mal so begeistert, dass wir uns dachten, okay, das war eine gute Idee.
Fado, hast du schon angesprochen, die Musik, das klagende Lied, du hast es beschrieben, dass die Musik der Prostituierten, der Mittellosen, der Versteckten irgendwie, alle weinen mit, es berühren. Das ist ein Kapitel in deinem Buch, die Musik, und daneben geht es ums Essen, um seltsamen gesalzenen Fisch.
Bacalhau.
Ja, der getrocknet und gesalzen ist und seit Jahrhunderten schon die Menschen rettet vor dem Hungertod, weil man ihn wieder herstellen kann und er danach wieder saftig ist. Habe ich es richtig verstanden?
Genau, Bacalhau ist wirklich ein absolutes Wunder. Das ist Kabeljau, der nicht in Portugal gefangen wird, sondern in den nordischen Gewässern in den eisigen nordischen Gewässern. Mhm. Und der in der heißen Sonne dann getrocknet wird und aber auch eingesalzen wird und ist auch steinhart. Und zugegebenermaßen riecht er auch ziemlich streng. Und Leute, die den nicht kennen oder die nicht wissen, was man damit anfangen kann, können sich niemals vorstellen, dass aus diesem Fischflügelprügel nochmal was Essbares wird. Und wenn man ihn aber gut entsalzt und wässert, dann wird er innerhalb von ein paar Tagen, die Geduld muss man haben, wirklich wieder eine total köstliche Mahlzeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal richtig guten Bacalhau zu essen, aber dafür muss man natürlich auch an den richtigen Ort gehen.
Genau. Du beschreibst und bebilderst die Geschichte Portugals, die Kolonialherrschaft, welche Güter nach Europa kamen durch die Portugiesen und so weiter und so fort. Aber tatsächlich bin ich an einem kitschigen Umstand hängen geblieben, nämlich, dass man in Lissabon von Punkten in den Dächern aus aufs wilde Meer gucken kann. Also die sogenannten Miradouros. Und kannst du das nochmal beschreiben? Was sind das für Plätze? Sind die öffentlich oder musst du dann tatsächlich über Zäune kraxeln?
Nein, es ist tatsächlich so. Es gibt Miradouros, sind Ausblickspunkte. Die sind ganz normale öffentliche Plätze, wie es uns auch Plätze gibt, nur dass Lissabon auf 7 Hügeln, heißt es, liegt. Und diese enge, alte Altstadt, diese gebogenen und dunklen Gassen, durch die man läuft, wenn man durch die Altstadt läuft, die irgendwann enden die alle auf so einem Platz, der sich öffnet. Und dann bist du auf einer Art Plateau. Das ist ein öffentlicher Platz, aber es ist eine Art Plateau-Balkon über die Stadt und du kannst über das Häusermeer gucken. Auf das Meer selber sieht man nicht oder wenn nur so ein bisschen, sondern eher auf den Tejo, auf den großen Fluss.
Ja.
Aber da der Tejo so ein wahnsinnig großes Delta hat dort, bevor er in den Atlantik fließt, sieht es eigentlich aus, als ob man auf das Meer gucken würde. Und das ist ein unfassbar schöner Teil dieser Stadt. Es gibt keinen, der am schönsten ist. Es gibt nur ganz, ganz viele wahnsinnig schöne. Und jeder, der mal in Lissabon war, der wird sich wahrscheinlich auch schwer tun, seinen Lieblingsmiradouro zu finden.
Das ist der Haken. Ich möchte diese Stadt jetzt unbedingt besuchen und auch diese Miradouros mit rollendem R möchte ich kennenlernen und entdecken, wäre dann aber eine von 25 Millionen Besuchern im Jahr, eine Touristin. Ich würde dann so wie von dir dargestellt wahrscheinlich dann tatsächlich diese komischen Kippelroller sehen, Setchways oder wie die heißen. Also die Stadt verändert sich, hast du erzählt. Und könnte ich enttäuscht werden, dass ich deine Orte gar nicht mehr finde oder soll ich deine Orte erst recht suchen und sie sind immer noch da? Wie ist das?
Also es ist tatsächlich so, die Stadt verändert sich in einem wahnsinnigen Tempo. Das ist auch der Krise geschuldet natürlich. Aber so schnell lässt sich Lissabon nicht beeindrucken. Erstaunlicherweise, obwohl es viele Leute sind, die offensichtlich kommen, ist Lissabon, außer vielleicht in den ganz schlimmen Stoßzeiten, immer noch eine Stadt, die einfach von ihren eigenen Bewohnern belebt ist. Und ich würde dir nicht raten, auf die Suche nach meinen Stellen zu gehen, sondern ich würde dir raten, einfach in der Altstadt verloren zu gehen und deine eigenen Orte zu finden, weil du nicht wirklich verloren gehen kannst, weil es gibt immer auf der einen Seite den Tejo,
auf der anderen Seite ein Hügel.
Ist ein Hügel, genau. Das heißt, irgendwann bist du auf eine Miradouro und kannst dann wieder gucken, wo du stehst. Und du wirst deine ganz eigenen, besonderen Begegnungen haben mit dieser Stadt, weil sie eigentlich dafür geschaffen ist, sie zu entdecken und ihr zu begegnen.
Ja, wenn sie das auch möchten, dann gönnen Sie sich vorher dieses kleine, feine Buch, blau-schwarz gehalten, also Zeichnungen von Alexandra Kloburg und auch natürlich Texte von ihr. Das Buch hat gut 120 Seiten und kostet 16,95 Euro. Und das heißt Lissabon im Land am Rand. Über dieses Phänomen am Rand haben wir gar nicht gesprochen. Sie werden viele am Rand Überschriften finden. Vieles passiert am Rand dort und macht es vielleicht auch so besonders entdeckenswert. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Vor allem Sachbücher bringt sie mit in unsere Sendungen. Bücher wie Der wilde Kontinent Europa in den Jahren der Anarchie 1943 bis 1950 von Keith Lowe. Alles, was war von Michel Bergmann und ich, René Tardy, Kriegsgefangener im Stalag 2b. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Jacques Tardy. Aber sie kann natürlich noch viel mehr und auch in Belletristik. Die Rede ist von Pike Biermann, häufig bei uns zu Gast in dieser Rubrik. Autoren sind auch nur Leser. Und heute mit gleich 4 Buchempfehlungen am Start für den Sommer, für die Ferien, für die Zeit, in der man mal Bücher lesen möchte, für die man sonst keine Zeit hat. Erstmal schönen guten Abend. Hallo Pike.
Guten Abend.
Hallo.
Dann leg mal los. Buch 1.
Buch 1. Ursula Krechel, Stark und leise, Pionierin. Das ist gleich ein Buch, wo Sachbuch und Literatur sozusagen zusammenfällt. Mhm. Ursula Krechel ist ja Schriftstellerin, Dichterin auch, und hat Essays vorgelegt, eine Sammlung von Essays. Das heißt, dieses in Deutschland leider etwas zu kurz kommende Genre des Essays, instand besetzt, könnte man fast, möchte man fast sagen. Wunderschöne Essays über Pionierinnen eben, also in ihrer Definition oder in einer ganz allgemeinen Definition. Das sind aus vielen, vielen Jahrhunderten, nämlich aus dem 14. bis 21. Jahrhundert Frauen, die durch irgendetwas Pionierleistungen begangen haben, das heißt, sich einen Namen gemacht haben, ein Werk geschaffen haben gegen alle Widerstände, in aller Regel Literatinnen, aber nicht nur. Charlotte Wolf zum Beispiel gehört auch dazu. In aller Regel deutschsprachig, aber nicht nur. Irene Brin zum Beispiel gehört auch dazu.
Wer war das? Charlotte Wolf?
Charlotte Wolf, Psychologin, die eigentlich die Pionierin der Lesbenforschung, um es mal ganz platt zu sagen. So, und die Frauen, die Ursula Krechel da zusammenstellt in Form von Essays, wunderschön geschriebenen Essays, sind eben Grenzgängerinnen, Außenseiterinnen, entweder durch Geburt oder gemacht worden, Grenzgängerinnen und vor allen Dingen Grenzüberschreiterinnen, quer durch die Jahrhunderte. Also wir kennen ganz viele davon, Irmgard Keun ist natürlich auch dabei, Bettina Arnim, die Günderode und so weiter und so weiter und auch aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Wunderschön geschrieben, es ist ein 340 Seiten dickes Buch, was absolut schlank daherkommt und leichtfüßig, und das hat alles zu tun mit der Eleganz, mit der Ursula Krechel schreibt.
Dass sie eine große Eleganz besitzt, das wissen wir spätestens seit sie den Deutschen Buchpreis bekommen hat für das Buch. Landgericht, Ursula Krechel, Stark und leise, Pionieren, ist erschienen bei Jung und Jung, hat, wie du gerade gesagt hast, 334 Seiten und kostet 24 Euro. Was hast du noch mitgebracht?
Stichwort leicht und elegant. Eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen, die auch eine Grenzgängerin ist, beziehungsweise die springt ständig über Grenzen, weil die sich überhaupt nicht einlässt auf, was ist jetzt hier E und was ist jetzt hier U. Ja. Milena Moser. Sicherlich sehr, sehr vielen Zuhörerinnen vor allen Dingen sehr bekannt, sehr vertraut. Das letzte Buch von ihr heißt Das Glück sieht immer anders aus. Und es ist ein Buch, das tatsächlich mal sehr autobiografisch ist. Es fängt an damit, dass sie demnächst 50 wird. So, was macht man jetzt nochmal? Man gönnt sich eine Auszeit von 3 Monaten, guckt sich nochmal um, fährt durch Amerika, wo sie ja lange gelebt hat. Dummerweise haut vorher der Kerl ab. Die beiden Söhne sind auch aus dem Haus, weil erwachsen. Also es bricht eigentlich alles zusammen. Und meine liebe Milena düst los und fährt kreuz und quer durch die USA und schreibt darüber und entdeckt, hallo, Achtung, 50 Jahre alt, eine neue Liebe. Also ich meine, wenn einem irgendwas Hoffnung machen kann, dann erstens die wunderbar leichtfüßige, elegante Art, in der Milena erzählt, in der sie sich auch dauernd selber ironisch aufs Korn nimmt, und aber auch dieses optimistische, vitale, lebensfreudige, das ist einfach grandios. Das ist das Urlaubsbuch.
Ich lerne dabei die echte Milena Moser kennen.
Ja, durchaus. Ja, durchaus. Also die Bananenfüßige, kann man schon sagen.
Also Das Glück sieht immer anders aus. Toller Titel. Erschienen bei Nagel und Kimche, gehört zu Hansa. 224 Seiten stark, 18,90 Euro, ist notiert, Pike.
Sehr schön. schön.
Jetzt kommen zwei Bücher noch. Wir haben vier angekündigt, die du gerne in einem Blog zusammenziehen möchtest.
Richtig.
Erzähl mal.
Ja, wir haben ja 2015, glaube ich, hat sich rumgesprochen. Das heißt, das sind unter anderem 100 Jahre Genozid an den Armeniern.
Ja.
Ist ja in den letzten Monaten sehr durch die Medien gegangen. Und es gibt eine Menge richtig guter Sachbücher auch dazu aus aller Welt. Also wir sind eigentlich, wenn wir wollen, wenn wir uns überhaupt informieren möchten, sehr gut informiert. Es gibt zwei Bücher, zufälliger oder vielleicht auch nicht zufälligerweise, von deutschen Autoren, jüdischen deutschen Autoren, Schriftstellern, literarische Werke dazu, die man dringend lesen muss, beziehungsweise sich vorlesen lassen sollte. Das eine ist Franz Werfel natürlich, die 40 Tage des Musada. Und das andere ist Edgar Hilsenrath, das Märchen vom letzten Gedanken. Mhm. Beide wirklich dicke Bücher, sehr, sehr schwere Kost, aber sehr, sehr gute Kost, weil das ist Literatur, die einem natürlich ganz andere Zugänge nochmal bietet. Also wenn man sich überhaupt dafür interessiert, was ein Holocaust, das war der erste Holocaust des letzten Jahrhunderts, aus Menschen macht, mit Menschen macht, wie sich das anfühlt, also die tieferen Schichten sozusagen von Wahrheit, dann liest man diese beiden Bücher.
Oder lässt sie sich vorlesen.
Oder, richtig.
Worauf wolltest du da hinaus?
Ja, die 40 Tage des Musa da sind in einigen Formen als Audiobuch erschienen. Mhm. Und mein Liebling ist natürlich, man kann sich das von Christian Brückner vorlesen lassen. Und man vergisst dabei, dass man nicht Robert De Niro sieht.
Man kann es aber auch lesen.
Richtig.
Also kommen wir zu Franz Werfel. Dieses Taschenbuch hat 1040 Seiten. Das
sind zwei Bände ursprünglich gewesen, ja.
Kostet 15 Euro, die 40 Tage des Musa da, erschien bei Fischer Taschenbuch. Und das zweite Buch, Edgar Hilsenrath, das Märchen vom letzten Gedanken, erschien im Eule der Minerva Verlag.
Da wird es jetzt verkauft, also da sind jetzt die Rechte. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine DTV-Ausgabe.
Also in jedem Fall ist es auch sehr stark, 680 Seiten hier in diesem Verlag. 52 Euro als Hardcover, 19 Euro als Taschenbuch. Mit etwas Recherche findet man sicher auch noch die von dir erwähnten anderen Formen und auch Hörbücher.
Einfach nur Hilsenrath und Märchen eingeben, das reicht.
Ja, an dieser Stelle vielen Dank. Das nächste Mal nach der Sommerpause dann wieder mit mehr Zeit für ein Buch. Vielen Dank.
Okay, ich danke auch.
Tschüss.
Und jetzt will ich doch gleich mal persönlich werden und mich persönlich an diejenigen wenden, die das Ausgesetzt-Buch in dieser Woche gefunden haben. Jetzt ist die letzte Möglichkeit, hier anzurufen. Und nicht nur dieses Buch, sondern auch noch ein schönes Buchpaket dazu zu gewinnen. Allerdings nur, wenn Sie tatsächlich das Ausgesetzt-Buch gefunden haben. Rufen Sie uns jetzt an unter 0331 70 99 111. Jetzt eine kleine Besonderheit. Christian Koch hat seine Hemmet-Krimi-Buchhandlung in Kreuzberg für uns am Sonntag geöffnet. Da erreichen wir ihn jetzt. Vielen Dank, Christian.
Gern geschehen.
Hallo.
Du gibst uns jetzt für den Urlaub einen ganzen Sack voll Krimi-Tipps und du hast mir im Vorgespräch gesagt, die sind ganz unterschiedlich.
Das stimmt. Es ist ein kleiner Sack, es sind eben nur 4 Romane.
Reicht doch für den Urlaub.
Wir haben es verdient, 4 Milliarden Zuleser zu bekommen.
4 Milliarden entspricht ungefähr der Einschaltquote von Radio 1. Du hast jetzt dein Publikum. Was kommt zuerst?
Also ich freue mich diebisch, den Roman Soro, S-O-R-O, von Gary Victor vorzustellen. Das ist ein Autor aus Haiti, hier eher unbekannt. Kleiner, liebenswerter Verlag, der sich auf Literatur aus Haiti spezialisiert hat. Ein brillanter Kriminalroman, spielt im Januar 2010, kurz nach dem verheerenden Erdbeben, und zeigt jedem Leser, jeder Leserin, wie dieses Land tickt, leider auch nicht tickt. Geht um Korruption, es geht um Drogen, um Alkohol. Und es ist so ein Zeitdokument, wo viele Online-Magazine wie Spiegel, Stern vollkommen verlieren. Das ist ein brillantes Beispiel für eine Doku in Form eines Romans.
Okay, Buch 1, Soro von Gary Victor. 144 Seiten hat das Buch, erschien bei Litradukt und das Buch kostet 11,90 Euro. Und von Haiti geht's jetzt weiter nach London, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ich liebe London. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich ungefähr 82 Mal im Jahr dahin fahren.
Darf ich kurz sagen, vielleicht eine Außenstelle gründen? Christian, vielleicht Hemmet-Buchhandlungen in London.
Es gab da schon Krimi-Buchhandlungen, die haben nicht funktioniert. Ich bin da Realist. Ken William Shaw tatsächlich gefühlt 25 Jahre zurück. Der war großer Redakteur eines alten Punk-Fanzines, Zigzag. da habe ich den gekannt und der hat zwei wunderschöne Romane geschrieben und den ich jetzt vorstelle, ist Abbey Road Murder Song, spielt London 68, Swinging 60s und es ist eine coole Figurenkonstellation. Es gibt einen alten, erfahrenen Polizisten, plus die erste Polizistin Londons, bisschen flippig, punkig, die ihm zur Seite gestellt wird und das ist handwerklich, das ist ja leider in Deutschland immer so negativ besetzt, handwerklich, einer der besten Romane und Anfang einer Serie und wer je in die Sonne fährt im Urlaub, muss diesen Roman lesen, das ist großartig.
William Shaw, Abbey Road Murder Song ist erschienen im Surkamp Verlag, 479 Seiten, kosten 14,99 €. Jetzt ein Klassiker der Krimi-Literatur, der zumindest neueren Krimi-Literatur, Cutter and Bone, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eher für die Grenzwertigen, die überlegen, ob sie eine Bank überfallen in Berlin oder doch in Urlaub fahren. Alter Autor Newton Thornberg kennt, ein paar Cineasten mögen den kennen, legendäre Verfilmung. Ich glaube mit Richard Widmark, ich bin kein Cineast, von der weiß das nicht genau. Spielt in den frühen 70ern, da ist er auch geschrieben worden, ich glaube 75 geschrieben, geht um einen Vietnam-Heimkehrer, vollkommen traumatisiert. Und es ist so, ich sag mal diplomatisch, ich würde trotzdem nach Kalifornien fahren, nach Santa Barbara, wo er Ross McDonald auch seine Romane hat spielen lassen, weil es ist ein unglaubliches Zeitdokument Amerika dieser Jahre traumatisiert. Die haben gar nicht begriffen, dass sie den Krieg verloren haben, dass sie nicht immer die Gewinner sind. Und es ist eine wunderschön, ganz klassisch angehauchte Kriminalgeschichte. Jemand beobachtet, so glaubt er einen Mord, versucht den Mörder zu erpressen. Es geht natürlich wie immer schief. Und es ist so die Kontraaktion von American Way of Life. Das ist ganz, ganz groß. Und ich finde das toll, dass ein kleiner Verlag wie der Polar Verlag sowas in neuer Übersetzung rausbringt und macht. Das ist einfach, also wenn ich ab und zu in Urlaub fahren würde, ich würde mir den mitnehmen.
Gut, Cutter and Bone, 350 Seiten stark, erschienen im Polar Verlag, 14,90 € kostet das Buch. Newton Thornburg hat's geschrieben und jetzt kommen wir zum vierten Krimi-Tipp. An diesem Buch bin ich mal ganz kurz hängen geblieben, als ich deinen Laden zuletzt verlassen habe. So auf einem Tisch lag ein Buch, Koma-Prinzessin, und du nicktest andächtig und meintest, das ist gut. Und jetzt hast du es auch mit in die Top 4 für den Sommer aufgenommen. Um was handelt es sich da?
Also ich würde sogar weitergehen. Ab und zu bin ich ja mutig. Es ist im Moment in der Top 2. Mir unbekannter Autor, Rusev Bogdan, Koma-Prinzessin, kleiner Verlag. Tolle Übersetzung, sehr mutig, also in Teilen sehr gewagt. Ich glaube 2008 im Original, spielt in Sofia. Kennen wir ja wenig, Bulgarien, was liest man darüber oder darin? Die meisten Radio 1-Hörer mögen zusammenzucken, weil sie ja politisch korrekte Seher und Hörer sind.
Denkst du?
War ein Scherz. Geht um einen Blackbox-Container, vermeintlich mit Big Brother.
Ja.
Da geschieht ein Verbrechen. Und ein ganz klassisch angehauchter Privatdetektiv soll das aufklären. Er wundert sich von Anfang an, warum er dafür ausgewählt wurde. Und es ist ein brillantes Zeitdokument, ich glaube 2008 in Bulgarien erschienen. Und es ist eine wunderschöne, interessante Geschichte, ganz facettenreich. Und ich finde es ein kleines Meisterwerk. Und es ist auch ein wunderschönes Beispiel der Buchdruckkunst, klein gebunden, fairer Preis, ganz toll. Ich liebe diesen Roman. Ich habe ihn heute Nacht zum 2. Mal gelesen. Ich finde ihn toll.
Bogdan B. Rusev, Koma-Prinzessin, ist erschienen in der Luisoda Verlagsgesellschaft. 275 Seiten, Zeugnis der Druckkunst, kosten 19,90 €. Christian, ich habe eine Idee für alle von uns, die nicht in Urlaub fahren. Wir machen auch so eine Art Big Brother, ein Krimi-Big Brother, aber ohne Kameras. Kommen zu dir in die Hammett-Krimi-Buchhandlung nach Kreuzberg.
Cool.
Sperren uns da ein für 20 Tage. Du bist jeden Tag da.
Ja,
bist nicht im Urlaub.
Nein, ich finde Urlaube blöd. Ich liebe es zum Beispiel, wie heute Morgen 4.50 Uhr die Friedrichstraße lang zu laufen.
Oh.
Wunderschön. Man erkennt, wie schön Berlin eigentlich ist und wie friedlich. Und man muss nur gewisse Sachen meiden, gewisse Menschen meiden. Aber ich liebe Berlin im Sommer. Also wer hier wegfährt, ist sorry. Entweder Eltern oder selber schuld.
Christian, du gibst es uns hart, nicht nur mit deinen Sprüchen, sondern auch mit deinen Büchern. Also,
vielen Dank.
Vielen Dank, Christian.
Große Freude.
Danke. Einen schönen Sommer. Bis bald.
Euch auch.
Tschüss.
Die Literaturagenten.
Pflichttermine.
Der erste ist schon morgen am Montag um 16.40 Uhr hier im Radio 1 Programm. Und zwar stellen wir Ihnen dann die Radio 1 Bücherliste vor, die Top 10 der verkauften Bücher in Buchhandlungen unseres Vertrauens in und um Berlin. Auf Platz 1, wie in der Vorwoche auch, Das Kartell von Don Winslow. Dann auf Platz 2 hochgesprungen Merle Kröger mit Havarie. Und von Platz 4 hochgekraxelt ist das neue Buch von Wea Kaiser, Makarionissi, Insel der Seligen. Natürlich gibt es auch einen Neueinsteiger. Auf Platz 6, Das Liebesleben des Nathaniel P. von Adele Waldman. Und um dieses Buch wird es dann morgen auch um 16.40 Uhr gehen. Und zwar wird Christian Dunker von der Autorenbuchhandlung am Savini-Platz etwas genauer oder direkter oder intensiver ins Buch schauen und Ihnen mitteilen, worum es eigentlich geht und ob es sich lohnt, es weiterhin zu kaufen und zu lesen. Also die Radio 1 Bücherliste morgen um 16.40 Uhr hier im Radio 1 Programm.
In der Rubrik Literarische Ferienspiele sei hingewiesen auf das Projekt Mein Zuhause, Dein Zuhause. So heißt ein E-Book des Auswärtigen Amtes, zu dem Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 Jahren beitragen können. Erzähl uns von deinem Zuhause, heißt es in der Projektbeschreibung. Hast du eines oder mehrere? Wie sieht es da aus? Vermisst du irgendetwas? Hast du Freunde, die von woanders kommen, eine andere Sprache sprechen? Was haben sie zu erzählen? Hast du bei ihnen neue Dinge kennengelernt? Woran glauben sie? Was unterscheidet dein Zuhause von dem deiner Freunde, deiner Mitschüler? Gesucht werden Gedichte, Aufsätze, Geschichten, die professionell geprüft und lektoriert werden und dann in einen Sammelband kommen, den man online lesen kann. Und am 30. August wird das Buch dann am Tag der offenen Tür in Anwesenheit von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Auswärtigen Amt präsentiert. Einsendeschluss für die Texte ist der 26. Juli, also von heute ab in 2 Wochen. Alle Informationen zum Projekt gibt es unter www.auswärtiges-amt.de/ebook.
KOOK, KUK, der Verein für gute Texte und mehr, das Netzwerk von Künstlern für Künstler, der Veranstalter wundervoller Veranstaltungen und Sinnstifter für Schönes, hat etwas Neues für Sie. Wandeln Sie im Wortgarten in Fürstenwerder in der Uckermark ein ganzes Sommerwochenende lang. Notieren Sie sich bitte, wenn Sie das schon mal irgendwie angesprochen hat, Wortgarten, Fürstenwerder, Uckermark, Sommerwochenende und so weiter. Notieren Sie sich bitte das Wochenende vom 7. bis zum 9. August. Dann findet es nämlich statt, das Literaturfestival Wortgarten. Ein Festival für alle Sinne mit Musik und natürlich mit literarischen Gästen wie Sascha Stanisic, Jan Wagner, Oliver Bottini, Georg Klein, Katja Lange-Müller, Tilman Ramstedt, Ingo Schulze, Kirsten Fuchs, Annette Gröschner, Karen Köhler, Daniela Seel und Finn Ole Heinrich. Das Tagesticket kostet dann 10 Euro, ermäßigt 6. Das Festivalticket kostet 18 Euro, ermäßigt 12. Wortgarten, ist das was für Sie? Dann schauen Sie auch auf die Internetseite des Festivals wortgarten.de und freuen Sie sich auf das, was wächst. So, jetzt haben wir die Musik ziemlich unromantisch runtergezogen. Wir haben Ihnen noch was zu sagen. Es tut uns leid, alle Arcade Fire Fans. Wir machen es wieder gut in 2 Monaten, wenn die Sommerpause rum ist. Wobei, sie ist ja gar nicht so lang. Also es ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Wann sind wir zurück, Thomas?
Am 30. August und dann senden wir live aus dem Park am Gleisdreieck im Rahmen des Radio 1 Parkfestes. Und dann sind auch alle Autoren, die wir in der Sendung vorstellen, live da und lesen auch aus ihren neuen Büchern.
Fein. Jetzt geht es gleich weiter mit Silke Super und ihrem Musikformat Dreckiges Dutzend. Und sie sticht dieses Mal todesmutig in See. Sticht in See ist ihr Motto. Und wie wir Silke kennen, wird es da um Musik von Santiano, Hans Harz und den Chanticor von Ina Müller nicht gehen. Also von denen werden wir wahrscheinlich nichts hören. Es würde mich schwer wundern, aber lassen Sie sich überraschen. Vielleicht irre ich mich ja auch gewaltig. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
einen schönen Lesesommer zu wünschen.
Ja, wünschen wir. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.